Ich darf euch bitten, den Predigtext aufzuschlagen im ersten Buch Mose Kapitel 18. 1. Mose Kapitel 18. Und zwar wollen wir heute die Verse 16 bis 33 bis zum Ende des Kapitels lesen. 1. Buch Mose Kapitel 18 ab Vers 16. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr: Sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden. Und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ausersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach: Das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß, und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht. Ich will es wissen. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher und sprach: Willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es 5 weniger als 50 Gerechte darin. Willst du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach: Wenn ich darin 45 finde, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr weiter fort, mit ihm zu reden, und sprach: Vielleicht finden sich 40 darin. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Und Abraham sprach: Möge es meinen Herrn nicht erzürnen, wenn ich noch weiter rede. Vielleicht finden sich 30 darin. Er aber sprach: Wenn ich 30 darin finde, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach siehe, ich habe es gewagt, mit meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich 20 darin. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach: Ach, zürne nicht, mein Herr, dass ich nur noch diesmal rede. Vielleicht finden sich 10 darin. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging hinweg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Abraham aber kehrte wieder an seinen Ort zurück. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir hatten ja vor einer Woche, noch nicht so lange her, den ersten Teil dieses Kapitels behandelt. Ich darf noch einmal kurz daran erinnern, worum es ging. Wir hatten von einem bemerkenswerten Besuch Gottes und zweier seiner Engel bei Abraham gehört. Wir hatten von Abrahams Gastfreundschaft gehört. Und wir hatten in diesen Ereignissen ja ein gewisses Abbild der Beziehung Gottes zu seinem Volk erkannt. Und weiterhin hatten wir gelesen, wie der Herr den fast erloschenen Glauben von Sarah erneuerte, indem er ihren Blick, der nur auf sie selbst gerichtet war, auf ihre Unfähigkeit, indem er diesen Blick hinlenkte auf sich selbst, auf den Herrn, als den Begründer und Vollender des Heils. Der Herr hatte nun das feste Versprechen gegeben, und zwar so deutlich wie nie zuvor, dass der so lange angekündigte Nachkomme nun innerhalb eines Jahres tatsächlich kommen sollte. Und dass so die Bundesverheißung an Abraham, dass Gott sein wolle und der Gott seiner Nachkommen, dass die nun endlich einen festen Grund erhalten sollte. Wenn wir nun den zweiten Teil dieses Kapitels lesen, dann gewinnen wir eigentlich den Eindruck, dass sich der Gegenstand der Handlung abrupt ändert. Die Handlung ändert sich scheinbar so vollkommen, dass sich die Frage aufdrängt, ob denn überhaupt ein Zusammenhang besteht zwischen dem Text, den wir beim letzten Mal betrachtet haben, und unserem heutigen. Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Besuch Gottes bei Abraham und der kommenden Zerstörung Sodoms? Wir wollen heute versuchen, diese Frage zu beantworten unter dem Thema Abrahams Gott, der gerechte Richter. Das soll das Thema sein, Abrahams Gott, der gerechte Richter. Und wir wollen drei Punkte beleuchten. Punkt 1, das Gericht über Sodom. Punkt 2, Abrahams Sorge. Und Punkt 3, die Antwort Gottes. Das Gericht über Sodom, Abrahams Sorge, die Antwort Gottes. Und der Text beginnt mit den Worten: Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Der Name dieser Stadt ist uns allen bekannt. Und auch in unserer Predigtreihe über Gottes Bund mit Abraham tauchte der Name dieser Stadt ja bereits auf. Und zwar in der Episode, in der es über die Trennung zwischen Abraham und Lot ging, Lot seinem Neffen. Es war damals bekanntlich zu einem Streit zwischen den Hirten der beiden gekommen über die Nutzung des Landes. Und schließlich eskalierte das so, dass eine Trennung unvermeidlich war. Und dann haben wir gelesen in 1. Mose Kapitel 13, darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue. Und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Und noch einmal lesen wir von dieser Stadt, zwar von einer kurzen Begegnung Abrahams mit dem König von Sodom. Und wenn ihr euch erinnert, verlief diese Begegnung doch recht kühl. Jetzt also wandten sich Abrahams Gäste nach Sodom. Das klingt zunächst mal recht unscheinbar, aber bleiben wir mal ein wenig bei dem Wort stehen, das hier mit sie wenden sich übersetzt ist. Dieses Wort beschreibt eigentlich einen gezielten Blick, wie wenn man jemanden oder etwas anpeilt oder genau beobachtet. Das Wort steht nicht so häufig in der Bibel, ich habe 22 Mal gezählt. Es begegnet uns zum Beispiel in den Psalmen 14 und 53, wo es jeweils heißt, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Ein weiterer interessanter Fundort ist im zweiten Buch Mose, Kapitel 14, als es um den Auszug Israels aus Ägypten ging. Dort heißt es an einer Stelle: Und es geschah, als die Morgenwache kam, da schaute der Herr aus der Feuersäule und der Wolke auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Sich hinwenden, schauen, herabblicken, das alles beinhaltet die Bedeutung, dass man etwas ins Visier nimmt. Und genau das ist hier gemeint. Der Herr und seine Engel wandten sich nicht aufs Geratewohl nach Sodom, weil das zufällig am Wege lag, sondern sie nahmen die Stadt gezielt ins Visier. Und etwas später in unserem Text erfahren wir auch den Grund. Und der Herr sprach: Das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht. Ich will es wissen. Ihre Sünde ist sehr schwer. Das war schon an voriger Stelle angedeutet worden und überrascht uns eigentlich nicht weiter. Überraschend sind vielleicht die Worte: Ich will hinabsteigen und sehen. Weshalb war der Herr in menschlicher Gestalt auf der Erde aufgetaucht? Um Abraham zu besuchen? Ja, gewiss auch das. Aber eben auch und offenbar vor allem, um die Lage in Sodom zu prüfen. Ich will hinabsteigen und sehen. Nun erscheint es seltsam, dass der Herr sich persönlich aufmacht, um nach dem Rechten zu sehen. Er ist doch allwissend, oder? Er hat es doch gar nicht nötig. Das ist völlig richtig. Aber es geht hier auch gar nicht darum, dass der Herr etwas in Erfahrung bringen müsste, was er noch nicht weiß. Sondern worum geht es hier? Um Abraham. In Vers 17 stellt der Herr die rhetorische Frage: Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Die Antwort auf diese Frage ist klar: Nein. Natürlich wird er es nicht verbergen. Und was wird er nicht verbergen? Was wird er Abraham offenbaren? Dass Sodom zerstört wird? Das hätte Abraham noch früh genug bemerkt. Nein, Gott will ihm vielmehr einen Einblick in die Ursache und den Zweck der bevorstehenden Zerstörung geben. Und indem er das tut, offenbart er sich Abraham und uns allen eben nicht als ein launischer Tyrann, der grundlos Städte einäschert, sondern als ein gerechter Richter und als treuer Gott seines Volkes. Achten wir ruhig auf die Begründung, die der Herr dafür gibt, dass er hier sozusagen seinen Ratschluss mit Abraham teilt. Der Grund ist seine Verheißung an Abraham. Das erfahren wir aus den Versen 18 und 19. Abraham soll zu einem großen und starken Volk werden. Abraham ist erwählt, damit er und seine Nachkommen in den Wegen des Herrn wandeln. Und auf diese Weise werden sie den vollen Bundessegen erfahren. Für Menschen, die im Bund Gottes stehen, also auch für uns, ist es wichtig, die richtige Perspektive auf das Leben zu haben. Der Christ lebt hier und jetzt ein Leben aus Dankbarkeit. Im Rückblick auf die Erlösung, die Gott ihm aus Gnade in Jesus Christus geschenkt hat. Das Erlösungswerk ist ein für alle Mal vollbracht worden. Es wird uns mittels des Glaubens zugeeignet. Aber unsere Erlösung, sie ist noch nicht vollkommen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass dem Opfer Christi irgendetwas fehlen würde und wir es durch eigene gute Werke vervollkommnen müssten, sondern nicht vollkommen deshalb, weil wir eben noch in einer Welt voller Sünde leben. In einer Welt, die unter Gottes Zorn steht und die deshalb sein Gericht erwartet. Erst durch dieses Gericht, das mit dem zweiten Kommen Christi einhergeht, erst durch dieses Gericht wird unsere Erlösung wirklich vollendet. Indem nämlich alles, was Gottes Willen entgegensteht, alles, was uns immer wieder von Gott wegzieht, alles, was ihn entehrt, das alles für immer weggenommen wird. Durch das Gericht über die Welt wird also der Bund Gottes mit seinem Volk, von dem wir ja hier die ganze Zeit reden wollen, erst zu seiner höchsten Entfaltung kommen. Und dieses Gericht nun, dieses Gericht am Ende der Welt, wird in der Vernichtung Sodoms bildhaft, vorbildhaft angedeutet. Genau wie die Sintflut ist auch die Zerstörung Sodoms und Gomorras ein Zeichen, ein Vorbild für das große Gericht am Ende der Zeiten. Das bezeugt zum Beispiel der Apostel Petrus in 2. Petrus Kapitel 2. Abraham und seine Nachkommen können das Land nicht wie verheißen in Besitz nehmen, solange Städte wie Sodom da sind. Und ebenso wenig kann Abraham das himmlische Vaterland, wonach ihm ja eigentlich der Sinn steht, nicht erben, solange nicht das große Gericht über die gottlose Welt abgehalten ist. Erkennen wir jetzt den Zusammenhang zwischen Gottes Besuch bei Abraham und der Erneuerung und Bestätigung seiner Verheißungen auf der einen Seite und dem bevorstehenden Gericht über Sodom auf der anderen. Abraham erhält die richtige Perspektive auf Gottes Handeln. Er erkennt, dass alles zu seinem Besten dienen muss, dass Gott alles daran setzt, seine Verheißungen zu erfüllen und dass dazu auch der Untergang der Gottlosen durch ein gerechtes Gericht gehört. Nun hört Abraham sich das alles an. Er nimmt Gottes Ratschluss zur Kenntnis. Aber dann nimmt er allen Mut zusammen und tritt an den Herrn heran und stellt die eine Frage: Willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Was bewegt Abraham hier? Was ist der Grund für diese Frage und für den anschließenden Disput mit dem Herrn? Es gibt da unterschiedliche Auffassungen. Einige Ausleger sind der Meinung, dass Abraham hier an Gottes Barmherzigkeit appelliere. Abraham zeigt sich als Menschenfreund. Er wird von Mitleid mit Sodom ergriffen und will dieses schreckliche Urteil von der Stadt abwenden. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt. Mir ist es auch erst hinterher aufgefallen. Von der Vernichtung der Städte ist bisher noch gar nicht die Rede gewesen. Die Vernichtung der Städte wurde bisher noch mit keinem Wort erwähnt. aber es ging uns hier wohl so wie Abraham. Als wir hörten, dass Gott herabkommt, um sich ein Bild von den Sünden Sodoms zu machen, da konnte es gar keine andere Schlussfolgerung geben, als die Gericht, Wegraffung, Tod, Verderben. Ganz selbstverständlich haben wir diese Konsequenz gezogen. Ebenso wie Abraham. Ebenso wie Gott selbst. Das zeigt der nachfolgende Dialog ganz deutlich. Sünde zieht notwendig das Gericht nach sich. Das weiß Abraham. Und so sehr er auch über das schlimme Schicksal Sodoms erschrickt, und das sind verständliche menschliche Regungen, so ist das doch nicht der Grund für seine Bitte. Schauen wir in den Text. Abraham geht es gar nicht um die Sodomiter als solche, sondern um die Gerechten. Er weiß, dass die allermeisten Bewohner Sodoms gottlos sind und die bisher noch unausgesprochene Bestrafung verdient haben. Aber was ist mit den anderen? Mit den Gerechten? Kann der gerechte Gott denn auch die Frommen mit den Gottlosen vernichten? Vielleicht denkt Abraham hier insbesondere an Lot. Lot war nun ganz gewiss kein Musterheiliger. Das hatten wir schon bei früherer Gelegenheit erkannt. Und das werden wir im weiteren Verlauf dieser Predigtreihe nochmals feststellen. Aber bei all seinen Mängeln und Schwächen schildert die Heilige Schrift uns Lot doch als Gerechten. Übrigens ist Lot in dieser Hinsicht ein recht anschauliches, wenn auch ziemlich radikales Beispiel dafür, dass Gerechtigkeit gerade keine Frage menschlicher Verdienste ist, sondern allein eine Frage der Verdienste Christi, die den Menschen aus Gnade zugerechnet werden. Lot wird ganz sicher in Abrahams Gedanken eine Rolle gespielt haben. Und dann ausdrücklich nicht Lot in seiner Eigenschaft als Abrahams Neffe, als Verwandter, als guter Freund, sondern als Gerechter vor Gott. Solche Menschen hat Abraham in seiner Petition im Blick. Nicht die angenehmen Zeitgenossen unter den Ungläubigen, von denen es durchaus viele gibt. Nicht die, die ihre Gottlosigkeit weniger offen zeigen als andere. Auch nicht die Gläubigen, bloß weil sie so nette Menschen sind. Sondern Abraham denkt an die Gläubigen als solche, die außerhalb von sich selbst, nämlich in Christus, gerechtfertigt sind. Und zwar von demselben Gott, der jetzt mit Gericht droht. Sie leben mitten in Sodom, mitten in der Gottlosigkeit, so wie Abraham mitten im gottlosen Kanaan lebt, so wie das Volk Gottes durch alle Zeiten hindurch mitten in der gottlosen Welt lebt. Ja, die Frage ist, was geschieht mit diesem Volk im Gericht? Wenn Abraham mit diesem Bedenken vor den Herrn tritt, dann deshalb, weil er einen Widerspruch in Gott zu erkennen glaubt. Wie kann der gerechte Gott, der Inbegriff der Gerechtigkeit, bei dem es keine Willkür, keine Lüge, kein Justizirrtum geben kann, wie kann der gegen seine eigenen Werte verstoßen und die, die er zuvor für gerecht erklärt hat, im Gericht abstrafen? Das kann einfach nicht sein. Und so drückt Abraham das auch aus in Vers 25. Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Diese Frage ist von größter Wichtigkeit für Abraham. Denn Er sieht sich selbst im Gericht stehen. Er erinnert sich an die bedingungslose Zusage Gottes, dass er mittels des Glaubens gerechtfertigt sei, dass er in Gottes Bund steht, dass Gott alles unternehmen wird, um diesen Bund zu erhalten. Ist das am Ende etwa alles nur Täuschung? Ist Gottes Wort am Ende etwa ungewiss? Beziehen sich seine Verheißungen nur auf eine bestimmte Zeit und verfallen ja gerade dann, wenn man sie am nötigsten bräuchte? Wie kann das mit Gottes Gerechtigkeit übereinstimmen? Ja, Abraham zeigt sich hier wahrhaftig als jemand, der im Bund mit Gott steht. Er sucht Gottes Ehre. Er will verhindern, dass irgendein Schatten auf Gottes Majestät fällt. Wie kann Gott die Gerechten vernichten, wo er sie doch zum Heil erwählt hat? Wo er sie doch so bedingungslos liebt, dass er sogar seinen Sohn für sie dahingibt? Nein, es muss eine Unterscheidung getroffen werden. Der Gerechte darf nicht ins Gericht kommen. Er war doch schon dort, in Christus. Das Gericht, das Gott über Sodom ausgießt, und das bildhaft für das große Aburteilen am Ende der Zeiten steht, das ist das gleiche Gericht, in das er seinen Sohn geschickt hat. Bis in die tiefsten Abgründe der Hölle, bis in die absolute Gottverlassenheit hinein, hat er Jesus hinabgestoßen. Und zwar als ein Stellvertreter für diejenigen, die er vor Grundlegung der Welt in ihm erwählt hat. Wirklich, diese können, diese dürfen nicht nochmals ins Gericht kommen. Davon ist Abraham überzeugt. Das weiß er durch Glauben. Und darum kann er auch mit so großer Freimütigkeit und Hartnäckigkeit auf Gott einreden. Selbstverständlich tut er das in tiefer Demut. In Kenntnis seiner eigenen Unwürdigkeit. Ach siehe, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Abraham will Gott nicht seinen menschlichen Willen aufzwingen, sondern er erinnert ihn nur beständig an dessen eigenes Wort, weil er nicht will, dass auch nur ein Schatten des Zweifels an Gottes vollkommener Gerechtigkeit aufkommt. Ja, wie antwortet der Herr nun dem Abraham? Wir sind hier ja Zeuge einer Art von Verhandlung, bei der Abraham Gott scheinbar immer größere Zugeständnisse abringt, wenn es um die Verschonung der Gerechten geht. Und der Herr geht jeweils genau auf die Forderung Abrahams ein. Das Verderben wird Sodom treffen, sofern nicht wenigstens 50 Gerechte in der Stadt zu finden sind, dann 45, dann 40, 30, 20 und schließlich 10. Beachten wir, dass es in diesem Dialog ausschließlich um das kommende Gericht geht. Es geht nicht darum, den Freunden Gottes überhaupt Leid und Widrigkeiten zu ersparen. Das kann und wird Abraham nicht einfordern, denn das hat Gott nicht verheißen. Er hat verheißen, dass sie nicht ins Gericht kommen, nicht, dass sie ein sorgenfreies Leben genießen dürfen. Es geht darum, dass auf Sodom ein Vorschatten des großen Gerichts fallen wird. Und mit Sodom untergehen heißt übertragen, von Gottes Zorn verzehrt werden. Und darum kann Gottes Antwort nur lauten, dass die Städte nicht zerstört werden können, solange auch nur ein einziger Gerechter darin wohnt. Abraham handelt Gott also nicht herunter. Dieser ganze Dialog dient nur dazu, herauszustellen, was Abraham von Gott bekennt, dass er nämlich ein gerechter Richter ist. Es ist keine Frage von 50 oder 30 oder 10 Leuten, keine Frage von Zahlen, sondern einzig und allein eine Frage von Gottes Gerechtigkeit. Er wird den Gläubigen nicht mit dem Ungläubigen zerstören, sondern er wird ihn bewahren. Ja, er wird das fällige Gericht über Sodom aufschieben. Er wird Langmut zeigen, nicht weil er mit Sodom Mitleid hat oder den Sündern noch eine Chance geben will, sondern weil er einfach nicht zulassen kann, dass auch nur ein einziger Gerechter mit den Gottlosen dahingerafft wird. Die Gerechtigkeit Gottes wird keinen Kratzer bekommen. Dessen wird Abraham hier versichert. Und genau so geschah es dann auch. Die Zerstörung Sodoms, von der wir beim nächsten Mal hören werden, die hat gezeigt, dass eben nicht ein einziger Gerechter in der Stadt verblieben ist. Man mag es kaum glauben, aber Lot war tatsächlich der Einzige. Und nachdem der in Sicherheit gebracht war, gab es keinen Aufschub mehr. Und so hat Gott Abrahams Bitten erhört. Wir lesen davon im nächsten Kapitel, wo die Zerstörung der Städte kommentiert wird mit den Worten: Und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham. Und er führte Lot mitten aus dem Verderben, Lot, den einzigen Gerechten, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Der Gottlose, der wird dem Gericht nicht entgehen. Er darf nicht darauf hoffen, dass Gott die Sünden vergisst oder sich hinhalten lässt, weil er ja so barmherzig sei. Gottes Barmherzigkeit hat einen einzigen Grund, und das ist Christus. Wer zu Christus gehört, wer sein Heilswerk im Glauben erfasst, wer darauf vertraut, der braucht keine Angst zu haben. Der braucht sich nicht vor dem Gericht zu fürchten, sondern der darf sich trotz aller seiner Sünden und gerade angesichts aller seiner Sünden auf Gottes Barmherzigkeit berufen. Und nicht nur auf seine Barmherzigkeit, sondern auch auf seine Gerechtigkeit. Denn Gott wird ein Verbrechen nicht zweimal strafen. Denken wir immer daran, dass die Strafe, die uns treffen würde, schon vollstreckt worden ist. Nicht an uns persönlich, sondern an unserem Stellvertreter, an Jesus Christus. Für alle unsere Sünden hat er am Kreuz bezahlt, vollständig und ein für allemal. Wir alle wissen, wie es in uns aussieht, oder? Vielleicht sündigen wir nicht in der Weise Sodoms, aber auf andere Art. Das macht uns jedenfalls nicht besser. Der Grund, warum Lot schließlich verschont wurde, war nicht sein halbwegs frommer Lebenswandel. Der Unterschied zu den Bewohnern Sodoms bestand allein darin, dass Lot von Gott für gerecht erklärt worden war, aufgrund der einmaligen und dauerhaften Verdienste Christi. Das wusste Abraham. Darauf hat er sich berufen. Und darauf dürfen auch wir uns berufen. Denn an dieser Gerechtigkeit, die Christus erworben hat, darf nicht nur Abraham, darf nicht nur Lot, sondern daran dürfen auch wir durch Glauben teilhaben. Amen.